Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Chile verhängt wegen massiven Plünderungen im Erdbebengebiet eine Ausgangssperre und die EU stellt 3 Millionen Euro für Soforthilfe zur Verfügung. Präsident Sarkozy besucht das französische Katastrophengebiet nach dem Sturm Xynthia. Nach wie vor wird nach Überlebenden gesucht. In Den Haag ist der frühere Serbenführer Karadzic erstmals vor dem Kriegsverbrechertribunal erschienen. Und das Wetter bringt heute viel Sonne, morgen wieder Wolken und Regen. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Jetzt zuerst die Nachrichten mit Christian Lösche.
In Chile häufen sich nach dem schweren Erdbeben die Plünderungen. In der besonders stark betroffenen Stadt Concepción musste vorübergehend sogar die Bergung von Überlebenden gestoppt werden, denn die Polizei ging mit Tränengas gegen Menschen vor, die massenhaft Waren aus einem zerstörten Supermarkt davontrugen. Inzwischen hat Präsidentin Bachelet das Ausland offiziell um internationale Hilfe gebeten. Ein Gesuch ging auch an die Schweiz. Die humanitäre Hilfe des Bundes hat bereits 300.000 Franken gesprochen. Nach dem Orkan über Westeuropa werden in Frankreich immer noch 30 Menschen vermisst. Die Rettungskräfte suchen mit Helikoptern nach Überlebenden. Frankreich ist von den Unwettern am stärksten betroffen. Mindestens 47 Menschen ertranken oder wurden erschlagen. Rund 9.000 Feuerwehrleute sind an der französischen Atlantikküste im Einsatz, um zerstörte Deiche wieder aufzubauen. Am Nachmittag wird auch Präsident Sarkozy in den Unwettergebieten erwartet. Das Bundesamt für Wohnungswesen hat den Referenzzinssatz für die Mieten, wie erwartet, nicht gesenkt. Er liegt weiterhin bei 3%. Damit müssen die Hauseigentümer ihre Mieten nicht senken. Der Referenzzinssatz wird aus den Zinsen berechnet, welche die Hausbesitzer für ihre Hypotheken zahlen müssen. Diese Zinsen sind zwar im letzten Vierteljahr gesunken, aber so wenig, dass dies keinen Einfluss auf den Zinssatz hat. Am Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ist der ehemalige Serbenführer Radovan Karadzic erstmals vor Gericht erschienen. Bisher hatte der Führer der bosnischen Serben im Bosnienkrieg die Verhandlungen boykottiert und sie damit um Monate verzögert. Karadzic wird unter anderem die Verantwortung für das Massaker von Srebrenica angelastet, bei dem 8000 Moslems ermordet wurden. Er gab vor Gericht den bosnischen Moslems die Schuld am Krieg. Sie hätten die Serben provoziert und zur Ermordung serbischer Landsleute aufgerufen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6765 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 46,36 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 07,59.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Chile ist nicht Haiti. Oder warum in Chile das Erdbeben zwar viel, viel heftiger war, aber die Bewältigung viel, viel besser läuft. Die Schweiz hilft Chile. Oder was es jetzt, zwei Tage nach der Katastrophe, am dringendsten braucht. Die Bauvorschriften wurden sträflich umgangen. Oder warum Sturm Xynthia die französische Atlantikküste so schlimm treffen konnte. Antworten auf diese Fragen gibt's gleich nach Wetter und Verkehr.
Heute bleibt es ziemlich sonnig, morgen wird es im Norden bewölkt und es fällt etwas Regen bei 8 Grad, in den Alpen und im Süden sonniger und bis 14 Grad warm. Der S3 Verkehrsinformationen von 12.04 Uhr. In der Region Zürich Stau auf der A4 Richtung Winterthur zwischen Adlikon und der Verzweigung Winterthur Nord wegen eines Unfalls.
Info 3 Mittag.
50 Mal stärker war das Erdbeben vor Chile als jenes auf Haiti. Die Regierung rechnet mit rund 1,5 Millionen zerstörten Häusern und Wohnungen. In den Küstenregionen hat ein Tsunami ganze Ortschaften fortgerissen. Und an vielen Orten gibt es noch immer keinen Strom. Offiziell spricht man bis jetzt von 700 Toten. Trotzdem, Chile wird die Katastrophe wohl besser meistern als zum Beispiel Haiti. Warum das so ist, weiß unser Korrespondent in Santiago de Chile, Ulrich Achermann.
Chile ist ein immer wieder von Erdbeben heimgesuchtes Land. Es hat Erfahrung im Umgang damit und staatliche Strukturen dazu. Auf Katastrophen ist das 4000 Kilometer lange Pazifikland weitaus besser vorbereitet als etwa Haiti, wo der Staat als solcher praktisch nicht existiert. Der chilenische Katastrophenschutz unterhält überall im Land Büros, die Notfallmaterial lagern und mit Funkverbindungen minimale Kommunikation sicherstellen. Diese Organisation steht in ständigem Kontakt mit dem Zivilschutz, den Streitkräften und der Regierung. Sie überwacht, sie schlägt Alarm und sie berät die Landesregierung. Dazu gelten in Chile strenge Bauvorschriften. Es darf nur erdbebensicher gebaut werden. Das Gesetz schreibt vor, wie viel Zement und Armierungseisen im Beton sein müssen. Ohne diese Vorkehrungen hätte alles weitaus schlimmer ausfallen können. Ein Beispiel: Die Sozialwohnungen in der Regierungszeit von Präsidentin Michelle Bachelet sind nach den strikten Bauvorschriften für Erdbebensicherheit entstanden. In der Politik Chiles spielt der Populismus keine Rolle und so kam auch niemand auf die Idee, billiger zu bauen und dafür mehr. Gerade die ärmeren Wohnviertel blieben daher von massiver Zerstörung verschont. Auch das war in Haiti ganz anders. Und schließlich ist das OECD-Mitglied Chile wohlhabend genug, um seine erdbebengeschädigte Bevölkerung selbst zu versorgen. Haiti dagegen wird für lange Zeit von ausländischer Hilfe abhängig sein. Was zählt und was sich in diesen dramatischen Augenblicken bewährt, ist das, dass Chile eine verantwortungsvolle politische Klasse hat.
Das war der Bericht aus Santiago von unserem Korrespondenten Ulrich Achermann. Chile ist also nicht Haiti, trotzdem das ganze Ausmaß des Bebens und der Flutwelle an der Pazifikküste ist noch gar nicht richtig abschätzbar. Die Zahl der Todesopfer dürfte weiter steigen. Hunderttausende Menschen sind obdachlos. Nach anfänglichem Zögern hat die chilenische Regierung nun um internationale Hilfe gebeten. Auch die Schweiz hat eine Anfrage bekommen. Katastrophenspezialisten des Bundes und der Hilfswerke stehen bereit. Dominik Meyer.
Das Hilfegesuch aus Chile ist heute Vormittag in Bern eingetroffen. Die chilenischen Behörden hätten um Hilfsgüter, Zelte und Spezialisten in den Bereichen Gebäudesicherheit und Wasser gebeten, sagt Andreas Staufer vom Außendepartement EDA. In diesen Stunden treffen drei Mitarbeiter der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA in Chiles Hauptstadt Santiago ein. Sie werden Sofortmaßnahmen koordinieren.
Die humanitäre Hilfe des Bundes hat vorerst 300.000 Franken für Sofortmaßnahmen gesprochen, damit das Team, das vor Ort dann Erkundungen macht, bereits erste Maßnahmen einleiten kann, aber wir werden das sicher dann ausweiten müssen. Solche Sofortmaßnahmen sind im Bereich der Nahrungsmittelhilfe, allenfalls Wasser. Das ist eben dann Gegenstand der Abklärungen.
In einem zweiten Schritt könnte die Schweiz mit Wasserexperten und Ingenieuren helfen. Im Moment sei die Lage aber noch zu unübersichtlich, sagt Andrea Staufer vom EDA. Offenbar sind noch immer hunderte Menschen unter den Trümmern begraben. Für die Entsendung von Rettern sei es aber zu spät.
Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Solche Hilfskräfte müssten von Südamerika aus eintreffen.
Wo ist die Hilfe jetzt am dringendsten? Wie kann man helfen? Diese Fragen stellen sich auch Caritas Schweiz und das Schweizerische Rote Kreuz. Für beide Hilfswerke ist je ein Mitarbeiter unterwegs nach Santiago. Sich mit den Partnern vor Ort einen Überblick verschaffen, das sei die erste Aufgabe, sagt Stefan Griebi von Caritas.
Wir müssen noch genauer wissen, wo die Probleme wirklich liegen und wo der größte Bedarf der Leute ist, um dann wirklich aktiv werden zu können.
Caritas und das Rote Kreuz haben Geld für die Nothilfe bereitgestellt und auch die Glückskette hat den beiden Hilfswerken 100.000 Franken überwiesen. Wohl noch wichtiger als die Nothilfe dürfte die Schweizer Hilfe etwas später beim Wiederaufbau werden.
Dominik Meyer. Mehr zum gewaltigen Erdbeben in Chile gibt's bei uns auch online unter drs.ch.
Info 3 Mittag.
Frankreich am Tag nach dem Unwetter. Noch immer sind die Menschen an der französischen Atlantikküste nach dem Sturm Xynthia fassungslos. Mit ungeheurer Wucht prallte der Sturm rund um La Rochelle auf Land. Gegen 50 Menschen fanden den Tod, die meisten ertranken in ihren Häusern. Sie wurden im Schlaf von den hereinbrechenden Wassermassen überrascht. Heute nun stellen sich Fragen, unangenehme Fragen, an die lokalen Behörden. Aus Paris berichtet Rudi Meder.
Flache, liebliche, grüne Landschaften, dünn besiedelte Gebiete, lange, breite Sandstrände, der Wind des Atlantiks, viel Sonne. So präsentiert sich das Gebiet an der französischen Atlantikküste normalerweise. Doch gestern war hier die Hölle los. Ein außergewöhnlicher Sturm fegte aus Westen auf die Küste zu, mit Böen von über 150 Kilometern pro Stunde. Dazu erreichte der Sturm seinen Höhepunkt während der Flut. Die Flutwelle des Meeres war plötzlich einen Meter höher als üblich. Sie überspülte Dämme und Dünen. Der Bürgermeister von Aiguillon-sur-Mer, Maurice Milon, erzählt, in nicht wenigen Augenblicke habe sich eine Wasserwand von einem Meter Höhe in seine Gemeinde ergossen.
C'est la mer qui a monté d'un mètre en fraction de seconde et on a eu ce mur d'eau d'un mètre qui est rentré dans la commune.
In Aiguillon-sur-Mer, etwas nördlich der Hafenstadt La Rochelle gelegen, sind die meisten Opfer zu beklagen. Noch immer können die Leute nicht verstehen, was passiert ist. Alles sei so unglaublich schnell gegangen, erzählt ein Überlebender, der alles verloren hat.
Et à un moment donné, tout y a craqué, tout y est arrivé comme un boulet de canon. J'ai un voisin, une voisine qui sont morts.
Das Wasser kam wie eine Kanonenkugel. Ein Nachbar und eine Nachbarin sind ertrunken. Die Behörden fürchten, noch weitere Tote zu finden. Taucher sind im Einsatz, denn viele Häuser stehen noch immer unter Wasser. Die überspülten Dämme hindern das Wasser am Abfließen. Ganze Wohnquartiere waren hinter Dünen und Dämmen gebaut worden. Das Land nicht höher als das Meer. Warum aber wurden die gefährdeten Quartiere nicht evakuiert, fragen die Überlebenden verzweifelt. Die Antwort ist wohl, dass niemand mit einer solchen Gewalt des Meeres gerechnet hatte. Die Erinnerung ist kurz, zu lange ist alles gut gegangen. Der Sturm war zwar angekündigt, doch noch nie hatten Sturm und Flut zusammen eine so gefährliche Konstellation gebildet. Philippe de Villiers, Präsident des Regionalrats des Departements Vendée, glaubt, man habe in der Küstenregion eine unvernünftige Siedlungspolitik betrieben. Es brauche ein Umdenken.
Parce que la mer est plus forte que l'homme. Et que quand on réfléchit un instant, bien sûr, on se dit qu'il faut construire autrement, plus loin. Et partout où la terre est au niveau de la mer, il est prudent de construire plus loin.
Überall dort, wo das Land nicht höher sei als das Meer, müsse man weiter von der Küste wegbauen. Natürlich sei es für einen Bürgermeister hart, ein Baugesuch abzuweisen, aber es brauche mehr Standfestigkeit. Das Meer sei stärker als alle Dämme. Diese Wahrheit musste Frankreich gestern schmerzlich erfahren.
Das war Info 3 am Montagmittag. Um 17 Uhr gibt's das nächste Update aus News und Hintergründen. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Und hier hören Sie Ihr Informationsprogramm der RS4 News. Mein Name ist Christina Scheidecker. Nach Italien. Wegen der Ölpest der vergangenen Woche befürchten Italiens Umweltschützer gravierende Folgen für das Po-Delta. Das Öl floss nach einem Sabotageakt in einer norditalienischen Raffinerie in den Fluss. Nun haben Nachahmer das Umweltproblem verschlimmert. Stefan Tröndle berichtet.
Die Helfer entlang des Flusses Po haben einen Großteil des Ölteppichs auffangen können. Man habe etwa eine weitere 500.000 Liter abgesaugt, sagte Nicola Dell'Acqua vom italienischen Zivilschutz. Allerdings handle es sich dabei nur um den gut sichtbaren Teil des Öls. Es sei klar, dass weiter Öl im Fluss sei. Dell'Acqua widersprach damit direkt seinem Chef Guido Bertolaso, Italiens oberstem Katastrophenmanager. Der hatte gestern gesagt, der Patient sei auf dem Weg der Besserung und könne schon heute als geheilt betrachtet werden. Dell'Acqua sagte, er frage sich, warum sein Chef so etwas sage. Natürlich werde Öl in die Adria fließen, das habe Auswirkungen, die man erst in einigen Wochen beurteilen könne. Gestern Nachmittag haben Nachahmer die Folgen der Umweltkatastrophe verschlimmert. Im verseuchten Po-Nebenfluss Lambro wurden große Mengen einer dunklen Flüssigkeit gesichtet. Sie stammen nach ersten Analysen vermutlich aus einer Färberei. Die Umweltschutzorganisation Legambiente hat erneut den Umgang mit der Katastrophe und die anschließende Verharmlosung kritisiert. Man habe das Problem nur anhand von Fernsehbildern beurteilt. Die Schäden durch die nicht sichtbaren Teile des ausgelaufenen Öls könne man noch gar nicht abschätzen. Die nicht aufgefangenen Ölreste haben inzwischen das Po-Delta und die Adria erreicht. Sie treiben zumeist als hauchdünner Film auf der Flussoberfläche.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.